Ja, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Start. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich richtig, heute hier zu sein. Heute beginnt ja nicht nur der Advent, sondern es ist ja auch der Beginn eines neuen Kirchenjahres. Ist uns häufig nicht so bewusst, aber das Kirchenjahr ist ja nicht 1. Januar bis 31.12., sondern es beginnt immer mit dem ersten Advent. Und es beginnt mit dieser Zeit, wo wir warten, wo wir uns vorbereiten auf die Ankunft Jesu in dieser Welt. Und das beginnt heute und ich freue mich, dass ich darüber sprechen darf. Wäre es jetzt heute der 1. Januar, würde ich euch wahrscheinlich fragen, und seid ihr gut rübergerutscht, seid ihr gut reingekommen, habt ihr euch alle eure Dinge vorgenommen, Vorhaben, die man halt so hat? Könnte man ja auch am neuen Kirchenjahr mal stellen, die Frage. Und wenn ich sie euch jetzt heute Morgen stellen würde, dann wäre die interessante Frage, wie geht es euch denn damit? Wie ist gerade euer Blick in dieses neue Jahr, in diese Zeit? Ist der sehr hoffnungsvoll oder eher skeptisch? Aufgepasst, da kommt noch was, ist der Titel unserer heutigen Predigt. Und man kann das sehr unterschiedlich betonen und aussprechen. Ich kann sagen, um Himmels Willen, was kommt da alles auf uns zu? Da kommt noch was. Und wenn man in diese Welt schaut, könnte man vielleicht manchmal diesen Blick haben. Ich kann aber auch sagen, aufgepasst, da kommt noch was. Es ist noch lange nicht vorbei. Die Wende steht erst kurz bevor, weil wir auf Jesus Christus trauen. Und diesen Gedanken möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen entfalten. Anhand von unserem Predigttext möchte ich euch ein bisschen reinschauen in diese Stelle, die wir im Markus-Evangelium finden, 13. Kapitel, die Verse 33 bis 37. Und bevor wir in den Text schauen, finde ich, muss man sehr gut mal auf den Kontext schauen. Es ist nämlich sehr spannend, wo das steht. Der steht inmitten dieser Endzeitreden Jesu. Und ja, um uns kurz ein bisschen abzuholen, ja, die vier Jünger, also ein innerer Kern, sind mit Jesus unterwegs. Und ja, sie waren jetzt mit ihm ganz viel unterwegs gewesen, haben festgestellt, was Jesus alles getan hat, haben Wunder erlebt, die er getan hat, dass Blinde geheilt wurden, sogar Tote auferweckt worden sind, dass Dämonen ausgetrieben wurden. Die haben also ganz arg viel mit Jesus erlebt und jetzt sind sie in diesem Jerusalem und jetzt merken sie, jetzt ändert sich was. Jesus fängt an, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er mal nicht mehr bei ihnen sein wird. Und dass sie allein in dieser Welt sein werden, zusammen mit dem Heiligen Geist und hier Reich Gottes gestalten sollen. Und da finde ich interessant, dass das heißt im dritten Vers schon, also früher in dem Kapitel, dass als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie alleine waren. Jetzt ist also eine Situation eingetreten, wo Jesus, nachdem er die vielen Dinge gesagt hat und was alles kommt, dass die zusammensitzen mal im kleinen Kreis, ohne das große Publikum. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie jetzt so die Jünger sagen, also Jesus, ich hätte mal eine Frage, so nach dem Motto, das, was du jetzt alles uns erzählt hast, was wird denn da sein? Und genau so ist es. Sie sagen, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet werden soll. Also ich glaube, die Jünger haben schon gecheckt in dieser Situation, okay, da kommt jetzt was auf uns zu und sie hatten noch nicht wirklich eine Vorstellung, wie wird das alles sein. Und in diesem ganzen Kapitel 13, was es sich lohnt auch mal so anzugucken, beschreibt Jesus, was denn alles kommen wird, bevor er dann letztendgültig wiederkommen wird in diese Welt. Da wird Verführung sein, Kriegsgeschrei, Völker erheben sich gegeneinander, es wird Erdbeben geben und Hungersnöte, es wird in wehenartigem Auftreten, also immer wieder in Wellen wird es passieren, Christen werden sogar verfolgt werden, durch Familien werden Risse gehen, weil sie sich nicht einig sind über diesen Jesus, falsche Propheten. Also eine ganze Sammlung von relativ unschönen Dingen, wo man zusammenfassend sagen kann, es ist eine Art von Bedrängnis, die kommen wird. Dinge, die keiner von uns braucht, wo man eigentlich sagen müsste, naja, die Aussichten sind gar nicht mal so gut. Und manchmal denke ich mir, wenn wir in diese Welt schauen, naja, manches, was sich gerade so entwickelt, ist vielleicht auch gar nicht mal so gut. Ihr wisst alle, was ich meine, aber wir erleben massive Veränderungen. Plötzlich haben wir einen Krieg in Europa, die Klimathematik, Länder, die jetzt um die Vorherrschaft in der Welt kämpfen, Werteveränderungen in der Gesellschaft, wo es mittlerweile echt was kostet, sich zu christlichen Werten zu bekennen, Zukunftsängste von vielen, wir reden über Spaltung in der Gesellschaft. Und das könnte so eine Bedeutung sein von diesem, was kommt denn da alles auf uns zu, da kommt noch was. Und heute ist aber überhaupt nicht der Punkt, dass wir darüber nachdenken wollen. Man könnte jetzt natürlich sagen, wer ist schuld, wir schimpfen darüber, wir lassen uns runterziehen. Wir könnten es auch ignorieren oder wegleugnen. Das soll alles nicht der Fall sein heute, sondern ich möchte mit euch auf die andere Sicht schauen, weil wir Christen haben eine ganz andere Perspektive. Wir leben mit Gott an unserer Seite und wir wissen, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und wir gehen mit ihm durch diese Zeiten. Und ja, weil wir zu Jesus gehören, müssen wir auch Zeiten, die nicht so schön sind, überhaupt nicht fürchten. Und ich hoffe, dass uns das heute ein bisschen auch in unser Herz fallen kann, dass wir das merken, ja, mit unserem Jesus an unserer Seite, da brauchen wir keine Angst haben. Ich möchte euch da ein persönliches Beispiel geben. Ich hatte auch schon mal Situationen in meinem Leben, wo es gar nicht so richtig schön war, wo ich denke, eigentlich ist die Situation zum Heulen. Und ich war aber, weil wir als Familie auch Lobpreiser und Anbeter sind, einfach mal in verschiedenen Lobpreiszeiten. Und der Herr hat mein Herz so mit Freude erfüllt, dass ich einfach lachen musste. Inmitten von Umständen, wo ich denke, die sind eigentlich gar nicht mal so gut, hat der Herr mir große Freude ins Herz geschenkt. Und ich hatte einfach großen Frieden und war voller Freude. Und ich merke, genau so erwarte ich das, dieses übernatürliche Wirken, dass wir, jeder von uns, das erleben kann, dass wir ja, diese göttliche, übernatürliche Freude erleben können. Notwendig dazu ist, dass wir ihn suchen und ihm Raum geben und ihm die Landebahn schaffen. Ja, wie gesagt, das Kirchenjahr beginnt heute und letztlich warten wir jetzt auf unseren Herrn Jesus, der ja an Weihnachten im Stall ganz unscheinbar geboren ist. Und ich finde es interessant, dass die Engel ja dann gerufen haben, wir verkündigen euch große Freude, weil euch ist heute der Heiland geboren, der Heilmacher. Heute wird mir vielleicht besser der Gamechanger sagen. Es ist uns ein Gamechanger geboren. Und ich will heute ja, euch das ein Stück weit auch Zeuge sein, dass ich wirklich denke, er kann in unserem Leben auch heute noch Gamechanger sein. Und er hat was mit uns allen vor, wo wir noch staunen werden, wie gut es sein wird. Ja, die Frage an uns ist auch in den Zeiten, wenn sie vielleicht nicht so rosig sind, wenden wir uns ihm zu und bereiten wir ihm diese Landebahn. Und deswegen möchte ich jetzt auf den Text schauen mit dieser Hintergrundfolie. Aufgepasst, da kommt noch was, beziehungsweise aufgepasst, da kommt noch einer in diese Welt. Und sein Name ist Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und glauben wir das und erleben wir das in unserem Leben, dass er auch in unserem Leben einzieht. Deswegen diese Dinge für den Hinterkopf, wenn wir jetzt auf den Text schauen, den wir jetzt sehen, genau, und ich lese ihn uns mal vor. Er ist überschrieben mit Mahnung zur Wachsamkeit. Und ich lese die Übersetzung aus der Elberfelder. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk, und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Und ich möchte mit euch jetzt einfach so ein bisschen versweise durch diesen Text gehen und es geht gleich los, Vers 33, mit diesem Seht zu, wacht. Und ich bin mittlerweile ein großer Freund davon, einfach mal direkt auch in den Urtext zu gucken, was steht denn da eigentlich auf Griechisch? Und dieses Seht zu, das ist tatsächlich, da gibt es im Griechischen zwei Worte zum Thema Sehen. Das eine ist ein Wort, da geht es wirklich um das Sehen, das Erfassen mit dem Auge, Horao heißt es. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern hier steht Blepo. Und das ist ein auch Sehen, Erblicken, aber vor allem ein Zusehen, so wie es hier steht. Also es drückt nicht nur irgendwas im Vorbeigehen anschauen aus, sondern ein wirklich mit Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, mit Ernsthaftigkeit hinschauen. Sollen also ernsthaft hinschauen, heißt es hier. Und dann kommt insgesamt viermal in diesem Text dieses Wachet, wacht, und zwar in Befehlsform, also der klare Aufruf, was wir tun sollen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr hört, wacht, dann hat es ja irgendwie, ist es so der Gegenteil von schlafen. Ja, was bedeutet das jetzt in den Zeiten? Nicht schlafen, wach sein. Ich habe gemerkt, als ich den Text gelesen habe, ich habe mir ein bisschen schwer getan damit, bis ich dann auch in diesen griechischen Urtext geschaut habe und festgestellt habe, da steht das Wort akrypneo und das bedeutet eigentlich nicht das Gegenteil vom Schlafen, sondern über etwas wachen, aufpassen oder über etwas Sorge tragen. Und da habe ich gemerkt, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist ein eindringlicher Aufruf, hier was zu tun, ein Augenmerk auf was zu richten und aktiv für etwas Sorge zu tragen. Es ist ein Aufruf, kümmert euch. Und das finde ich ganz schön spannend in diesem Kontext, dass Jesus sagt, ihr aber kümmert euch. Ich hatte mir ein gutes Beispiel überlegt, wie ich euch das vielleicht plastisch machen kann. Den Zustand wacht, der ist bei mir, nachdem morgens der Wecker klingelt und dann liege ich so im Bett so. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Zustand. Das ist, wo im Kopf dann so vor mir geht, eigentlich müsste ich jetzt aufstehen, aber ich tue es nicht, ihr versteht es. Ja. Und dann gibt es den Zustand ein paar Minuten später, wo ich in der Küche bin und das Frühstück richte für die Familie und so weiter. Und da bin ich tatsächlich dann am Schaffen und da kommt auch was bei raus für andere. Jetzt ist es tatsächlich so, dass bei uns die Frau immer das Frühstück richtet. Insofern hinkt das Beispiel, falls ihr sie nachher fragen wollt. Aber mal so theoretisch gesehen, wisst ihr den Unterschied? Es geht darum, nicht nur zu wachen im Sinne von, ja, okay, ich sehe, was da vor sich geht, sondern tatsächlich Hand anzulegen und tätig zu werden. Und das finde ich, genau, das behalten wir uns mal im Hinterkopf für das Weitere, was noch kommt. Der zweite Teil von diesem ersten Vers, da heißt es, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. So sagt Jesus also, ich komme wieder, aber ihr wisst nicht, wann genau es sein wird. Das sagt uns ja die Bibel eigentlich, egal wo man hinschaut, Jesus kommt irgendwann wieder. Und ich glaube ehrlich gesagt, es ist gar nicht so relevant, ob er jetzt am Ende der Zeiten wiederkommt oder ob er wiederkommt für uns Einzelne, wenn wir dann irgendwann mal unser Leben vollendet haben. Ich glaube, wir sollen so leben, dass wir jederzeit eigentlich unserem Schöpfer und Herrn begegnen können. Auf alle Fälle sagt er uns, Zeitpunkt ist unbekannt, stellt euch darauf ein. Und dann kommt ein sehr interessanter Vergleich, den ich gleich noch en Detail angucken möchte, nämlich Jesus sagt, das Bild, da ist ein Hausbesitzer und er geht auf eine Reise und es wird spät mit seiner Wiederkunft. Wir wissen nicht, wann er kommt. Wie gesagt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und dann sagt er, Vers 35, 36, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei, oder früh morgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Das Interessante ist, dass diese vier Zeitpunkte, die genannt sind, das sind im Römischen diese vier Nachtwachen gewesen. Also mehr oder weniger haben die Nacht in vier Teile unterteilt. Und letztlich nennt es hier der Markus, nämlich Abend, Mitternacht, Hahnenschrei, früh morgens. Interessant ist, es ist alles in der Nacht. Es gehört alles zur Nacht dazu. Und damit deutet Jesus schon mal was an. Er wird wiederkommen, wenn es Nacht sein wird. Es wird dunkel sein in dieser Welt. Und die Bibel sagt uns das, ja, die Zustände in dieser Welt werden sich nicht nur verbessern. Es wird nicht nur einfach schöner werden, weil der Mensch sich so gut weiterentwickelt, sondern es wird, wie wir vorher gehört haben, liebloser werden. Und genau für diese Zeiten sind diese Worte da. Wir sollen uns kümmern. Und dann der letzte Vers, Vers 37. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Das fand ich sehr nett, da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil in der Theologie ist ja immer so die Frage, da gibt es jetzt einen Text und da gab es diesen Jesus und er redet mit jemandem oder Paulus schreibt irgendjemandem einen Brief und ist die Frage, warum darf ich das heute eigentlich für mich, für wahrnehmen? Und hier finde ich es interessant, Jesus redet mit dem Inner Circle seiner Jünger und dann sagt er am Ende, was ich aber euch sage, sage ich allen, Zwinker, so wachet. Also ich glaube, wir alle dürfen uns angesprochen fühlen. Genau, deshalb jetzt dieser Hauptvers, den ich nochmal lesen will, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Da ist also ein Mensch, der ein Haus hat und der geht. Und er setzt seine Diener ein, die nach seinem Besitz schauen sollen. Ich glaube, hier ist ganz klar, dass wenn Jesus als Gottes Sohn das den Menschen zuspricht, dass er sagt, die Erde ist mein und das Leben auf dieser Erde ist auch mein und ihr sollt danach gucken. Dies ist mein Besitz, nach dem sollt ihr schauen, darüber sollt ihr Sorge tragen. Interessant ist, dass er nicht sagt, baut euch alle einen Bunker und verschanzt euch ordentlich, weil jetzt kommen stürmische Zeiten. Oder er sagt auch nicht, ist eigentlich alles auch ziemlich Wurst, was hier passiert, ihr habt eh eine andere Perspektive. Nein, er sagt, für dieses Leben in dieser Zeit seid ihr die aktiven Verwalter und Gestalter. Und letztlich greift er das auf, was ja in der Schöpfungsgeschichte schon gesagt wird dem Menschen, er soll die Erde bebauen und bewahren. Er ist nicht der Eigentümer, sondern er ist der Verwalter. Sie ist ihm von Gott ausgeliehen. Und ich denke, letztlich ist das auch der Aufruf Jesu hier an uns. Deswegen will ich jetzt auf drei Dinge kurz mit euch noch hinschauen, genauer. Das eine ist, was heißt es eigentlich, Diener und Hausverwalter zu sein? Das andere ist, was heißt es, mit Vollmacht und Aufgabe ausgestattet zu sein? Und das dritte ist, was macht eigentlich ein Türhüter? Also Türhüter kenne ich nur diese humorlosen Typen vor der Disco, die sagen, mit diesen Schuhe kommst du hier nicht rein. So, das heißt also, was bedeutet es für uns, Türsteher zu sein? Gleich dazu mehr. Ja, die Hausverwalter nenne ich sie jetzt mal. Jesus hat Diener über sein Haus gesetzt, das sind die, die danach schauen sollen. Letztlich wie in jedem Mehrfamilienhaus, was macht ein Hausverwalter? Er schaut mal, dass das Haus in Schuss bleibt, dass es nicht verwahrlost, dass er eine Hausordnung erstellt, dass er Schlüsselgewalt hat und dass er letztlich guckt, dass das Zusammenleben in diesem Haus funktioniert. Wir haben schon mal in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, da wird auch klar geregelt, wer die Kehrwoche macht zum Beispiel. Würde ich jetzt frei interpretieren, würde ich sagen, der Schwabe freut sich, weil Jesus hat einen ganz klaren Aufruf zur Kehrwoche. Nein, vielleicht nicht, aber ihr merkt, was ich sagen will, es geht hier drum, ja, es geht darum, ein Zusammenleben zu gestalten und auch Regeln aufzusetzen. Und dazu muss der Verwalter aber wissen, was sind eigentlich die Interessen des Besitzers? Was will derjenige eigentlich, dem dieses Haus gehört? Und da glaube ich sehr stark, dass die Bibel uns sehr viele Hinweise gibt. Sie ist das Wort Gottes, sie ist die Wahrheit und sie sagt uns, wie Gott sich eigentlich das Leben hier vorgestellt hat. Wie sollen wir umgehen? Ja, in Liebe miteinander, mit den Menschen, das ist das, was wir sehr häufig lesen. Wir sollen uns annehmen gegenseitig. Ist auch die Frage, wie gehen wir um mit dem, was wir haben, mit unseren Ressourcen, mit unserer Natur, mit allem Möglichen, was wir in der Schöpfung vorfinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in die Bibel reinschauen und uns schlau machen, was Gott denn eigentlich möchte, wie er sich's vorgestellt hat. Dass wenn es da draußen drunter und drüber geht, dass wir orientiert sind, was wir eigentlich tun sollen und wie es eigentlich im Sinne des Erfinders ist. Kommen wir mal zu dem Thema Vollmacht und Aufgabe. Der Text sagt uns, dass jeder Einzelne eine Aufgabe bekommen hat. Ich finde es sehr schön. Jeder hat seinen persönlichen Verantwortungsbereich. Und da denke ich, dass wir zunächst mal jeder Einzelne sein eigenes Leben hat als Verantwortungsbereich. Mein Körper, meine Beziehungen, über all das dürfen wir herrschen, dürfen wir gestalten damit. Aber ich bin natürlich nicht nur ich selbst, sondern ich bin ja auch jemand in meiner Familie. Ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, wir sind in der Gemeinde tätig. Egal worum es geht, ich glaube, dieser Auftrag bedeutet, wir sollen hier geistliche Verwalter sein. Und zwar an dem Ort, wo uns Gott hingesetzt hat. Dort haben wir die Aufgabe. Und dass wir sie nicht allein tun müssen, hat er uns zugesagt mit diesem Vollmachtsthema. Er hat gesagt, ihr habt Vollmacht dazu, ich habe euch ausgestattet, wir müssen es nicht alleine machen. Wir haben Prokura, wie man so schön sagt, dass wir Dinge angehen können und im Namen Gottes handeln können in dieser Welt. Uns wurde von ihm die göttliche Power dazu und die Verantwortung gegeben. Konkret heißt es für mich, dass wir für Menschen einstehen dürfen im Gebet. Wir dürfen um Heilung beten, wir dürfen für ausweglose Situationen beten, wir dürfen zur Versöhnung beitragen. Das sind alles Dinge, wo ich denke, das ist unser Auftrag. Und da wir glauben, dass Gebet wirklich Kraft hat und Veränderung bringen kann, bieten wir regelmäßig, so auch heute, die Gebetsstationen an, wo man hinkommen kann beim Abendmahl. Die sind dazu da, dass wir wirklich mit den Sorgen und Nöten, die wir haben, vor unseren Gott kommen und ihn um Veränderung und um Hilfe bitten können. Wir als Familie haben uns angewöhnt seit ein paar Jahren, dass wir einfach jeden Morgen zusammenstehen zum Gebet, bevor wir aus dem Haus gehen. Es ist überhaupt nichts Riesiges, aber ich finde es einfach cool, dass wir sagen, wir gehen nicht ohne den Segen Gottes aus dem Haus, egal was kommt, egal wohin, jeder Einzelne so geht. Manchmal reichen die Kleinigkeiten. Ja, kommen wir zu diesem Türsteher. Das finde ich interessant, dass Jesus den so explizit benennt. Also ein Mensch, der Zutritt begrenzt. Türsteher sorgt ja dafür, dass nicht jeder einfach rein und raus geht. Der sorgt dafür, dass niemand Unbefugtes reinkommt. Und hier wird sogar gesagt, ihm wird vom Herrn eingeschärft zu wachen. Also ein sehr starkes Wort. Es scheint wichtig zu sein. Da denke ich, sind wir alle irgendwie auch Türsteher für unser Leben. Sind Dinge reingekommen in unser Leben, die vielleicht nicht gut sind? Denk doch mal nach. Gab es Dinge, wo du denkst, blöd, dass das irgendwie in mein Leben gekommen ist? Ist da Schaden entstanden für dich selber oder für andere? Auch die Frage, was schaue ich mir denn so an? Allabendlich vorm PC oder vorm Fernseher? Sind die Dinge gut, die in meine Seele reinkommen? Sind sie nicht so gut? Womit beschäftige ich mich? Womit beschäftigen sich meine Kinder? Nimmt irgendwas übermäßig Raum ein, wo ich denke, das nimmt eigentlich viel zu viel Platz ein, das ist gar nicht gut. Eigentlich gebührt doch der erste Platz Gott. Ich denke, mit diesem Türstehervergleich sind wir aufgerufen, auch bei diesen Dingen hinzuschauen und vielleicht auch dem einen oder anderen einen Riegel vorzuschieben. Es muss nicht alles rein und raus gehen, ungefiltert bei uns. Wir dürfen das steuern. Und über diesem allem, was ich jetzt gesagt habe, glaube ich wirklich, geht es am meisten darum, dass wir selber diesem Gott die Möglichkeit geben, mit uns Gemeinschaft zu haben. Dass wir diese Landebahn schaffen, wie wir es auch gesungen haben, und dass er einziehen kann in unseren Herzen. Weil ich glaube, das ist ja das, was die notwendige Grundlage ist, damit wir das alles andere in Liebe und ausgestattet mit seiner Kraft dann machen können. Ich möchte zum Schluss jetzt noch einfach einige Beispiele nennen, ganz konkret für diese Adventszeit, wie das aussehen könnte. Oft zünden wir ja im Advent eine Kerze an, haben wir vorher erst gemacht. Ja, vielleicht willst du nicht nur so eine Kerze anzünden, sondern vielleicht willst du ja auch Licht für andere sein, in anderer Form, jemand in deinem Umfeld ermutigen in den kommenden 4 Wochen. Vielleicht auch Zeugnis geben von deinem Glauben und das weiterzugeben, was dir eigentlich Halt gibt im Leben. Wäre eine Möglichkeit. Oder aber, so wie wir häufig ja Gutzle backen und die dann auch selber essen oder verteilen, ja, sei doch mal Versorger mit geistlicher Nahrung. Lies selber in der Bibel oder gib jemand ein gutes Bibelwort weiter, wenn du merkst, die Person braucht es gerade für ihre Situation. Und dann sind wir natürlich feste dran, Geschenke zu kaufen jetzt vor Weihnachten, damit man dann auch jemandem eine Freude machen kann. Ja, vielleicht überlegst du dir dieses Jahr, ob du einfach einer wildfremden Person oder jemand, der es gar nicht erwartet, einfach eine Freude machst. Einfach so, um Gottes Liebe weiterzugeben. Wir hatten in einem Jahr am Campingplatz, als es eine Affenhitze war, war es irgendwie uns ein Anliegen, dass wir gesagt haben, wir stellen einfach ganz viel Getränke in unseren Kühlschrank, Bier und Sprudel, und wenn jemand kam und in der Affenhitze sein Zelt aufbauen musste, dann haben wir die mit Getränke versorgt, und das war ein super Opener für manches tiefe Gespräch, und es hat so wenig gekostet und wir haben sie einfach ja beschenken können mit was Kleinem. Ja, manche Menschen räumen ja wirklich auch ihre Wohnungen nochmal gezielt auf oder sogar den Keller vor Weihnachten, wenn dann der Besuch kommt, wenn man so schön sagt. Und in dem Bild zu bleiben mit dem Haus, ja, vielleicht gibt es tatsächlich Lebensbereiche, die wir auch aufräumen müssen jetzt in der Adventszeit. Vielleicht sind da Beziehungen nicht gut, vielleicht andere Dinge, die wir klären oder aufräumen müssen. Ja, vielleicht musst du das Gespräch suchen mit jemand und noch sagen, ich möchte mich gerne noch vor Weihnachten versöhnen mit dir oder dich irgendwo entschuldigen, wenn es notwendig ist. Oder ganz allgemein, prüf doch mal deine Lebensbereiche, die du so hast, und schau, ist dort die Hausordnung Gottes gültig oder ist da was ganz anderes reingekommen? Falls du da Dinge hast, heute feiern wir Abendmahl und das ist die großartige Gelegenheit, dass wir die Dinge auch loswerden, die uns jetzt belasten. Nutz das heute, bring die Dinge nachher vor deinen Gott und werd frei. Oder natürlich mit den ganzen anderen Themen, komm zu den Gebetsteams und mach die Dinge fest oder lass sie los. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich würde mich freuen, wenn wir diese verschiedenen Möglichkeiten nutzen, jetzt in der Adventszeit auf diese Weise Hausverwalter zu sein, Türsteher zu sein. Ich würde uns nur dazu einladen, mit Weihnachten nicht damit aufzuhören, sondern einfach weiterzumachen, so für den Rest vom Jahr. Genau. Ja, ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich möchte am Ende noch eine Sache sagen. Jetzt habe ich ganz viel von diesem Jesus geredet und von den Dienern, die natürlich für diejenigen stehen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter uns, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, ich habe ihn nie kennengelernt oder nur vom Hörensagen. Ja, vielleicht, wenn du dich angesprochen fühlst, vielleicht ist heute der Tag, wo du sagen kannst, ich will diesen Jesus in mein Leben lassen. Auch dafür stehen nachher die Beter zur Verfügung, wenn du sagst, jawohl, ich merke, mir fehlt da was, ich will nicht ohne diesen Jesus durch dieses Leben gehen da draußen, ich will ihn an meiner Seite haben, will mir von ihm Vergebung zusprechen lassen für mein Leben, ja, und will einfach in Freiheit kommen dadurch, dass er an meiner Seite ist, dann lade ich euch herzlich ein, nachher zu den Betern zu kommen und das festzumachen, dann ist heute dein Tag. Lasst uns gemeinsam beten.